Deutschlandfunk. Eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Nach dem Rückzug westlicher Truppen entwickelt sich Westafrika immer stärker zu einem Terrorismus-Hotspot. Wir berichten gleich über die Hintergründe, begleiten die Besatzung eines deutschen Kriegsschiffes im Indopazifik und blicken in einem Schwerpunkt auf das Thema Politik und Umweltschutz. Es geht um die Folgen der Staudammpolitik für den Mekong und die Lebensgefahr für Umweltschützer in Südamerika. Nirgendwo sonst auf der Welt ist ihre Arbeit so gefährlich wie in Kolumbien. Der überstürzte Rückzug westlicher Soldaten aus Kabul vor 3 Jahren war ein Symbol für die strategische Niederlage des Westens am Hindukusch. Doch auch ihre Feldlager in Westafrika haben Europäer und Amerikaner mittlerweile geräumt. Nach Militärputschen besteht kein Interesse mehr in Burkina Faso, Mali oder in Niger an einer Zusammenarbeit mit dem Westen. Mit dem Abzug der westlichen Soldaten hat sich die ohnehin extrem fragile Sicherheitslage in vielen Staaten der Sahelzone allerdings noch einmal verschlechtert. Nur mit Unterstützung privater Militärunternehmen gelingt es bisweilen, die Macht der Juntas zu sichern. Vor allem Russland setzt sich mit seinem sogenannten Afrika-Korps in der Region fest. Wie sich die Sicherheitslage dort entwickelt, schildert Karin Bentsch.
Schüsse sind zu hören. Viele Leichen liegen am Boden. Männer mit Gewehren rennen durch die Gegend, fahren auf Motorrädern. Ein Video der Nachrichtenagentur Reuters zeigt einen der schwersten islamistischen Anschläge in Burkina Faso in Westafrika in jüngster Zeit. Er ist erst einige Wochen her. Westafrika ist zu einem Hotspot für Dschihadisten geworden, sagt Peter van Oosterjen vom International Center for Counterterrorism. Er hat die terroristischen Angriffe in der Sahelzone in jüngster Vergangenheit beobachtet und analysiert. Im Dezember 2022 gab es 38 registrierte Angriffe in der Sahelzone. Im Mai dieses Jahres waren es 151. Das ist eine Steigerung um fast 400%. Die Situation hat sich deutlich verschlechtert. Die westafrikanische Sahelzone ist ein riesiges Gebiet zwischen der Wüste Sahara im Norden und den Küstenländern im Süden, in dem sich dschihadistische Aufständische über mehrere Staaten ausgebreitet haben. Vor allem in Mali und Burkina Faso, aber auch in Nigeria und Niger. Diese Länder stehen unter dem Druck verschiedener Terrorgruppen, darunter Al-Qaida und der Islamische Staat. Die große Sorge des Westens, Regierungen könnten umfallen, Dschihadistengruppen die Macht übernehmen. Es gibt nicht nur mehr Terroranschläge in Westafrika als noch vor einigen Jahren, sie sind auch dort, wo es sie vorher nicht gab, sagt Franklin Nossiter von der International Crisis Group im Senegal. Es sind nicht mehr die großen Terroranschläge in den Städten. Wir verzeichnen heute viel mehr Gewalt in ländlichen Gegenden. Ein Grund für den wachsenden Terrorismus ist, dass staatliche Autoritäten in riesigen Ländern wie Mali oder Niger kaum mehr vorkamen. Die Fläche von Mali zum Beispiel ist etwa 3,5-mal so groß wie Deutschland. Hinzu kommt, seit 2020 haben Militärs in 7 Ländern auf dem afrikanischen Kontinent erfolgreich geputscht. In Mali und Burkina Faso gab es jeweils sogar 2 Militärputsche innerhalb relativ kurzer Zeit. Niger galt bis zum Militärputsch Ende Juli vergangenen Jahres als letzter demokratischer Partner Europas und der USA in der Sahelzone im Kampf gegen Terrorismus. Deutschland musste seinen Lufttransportstützpunkt in Niger nach dem Putsch aufgeben. Auch die langjährige Friedensmission MINUSMA der Vereinten Nationen in Mali, an der auch Deutschland beteiligt war, wurde auf Drängen der Militärregierung beendet. Nach den Militärputschen haben die neuen Machthaber westliche Partner aus ihren Ländern geworfen, sagt Terrorexperte Peter van Osterjen.
Alles, was es als Friedenssicherung von außerhalb gab, war damit Vergangenheit. Die Franzosen mussten gehen, die Amerikaner mussten gehen.
Die einzigen, die nun versuchen, die Lücke zu füllen, ist die ehemalige Wagner-Gruppe. Wagner-Milizionäre unterstehen nun dem russischen Verteidigungsministerium und sind Mitglieder des sogenannten Afrika-Korps. Sie sind in vielen von Chaos erschütterten Staaten Afrikas aktiv. In Westafrika zum Beispiel in Mali, Burkina Faso und Niger, aber auch in der Zentralafrikanischen Republik. Ihre Aufgabe, die Machthaber der jeweiligen Länder zu unterstützen und Bodenschätze wie Gold und Öl zu sichern. Besser geworden ist die Sicherheitslage in den westafrikanischen Ländern dadurch nicht.
Aus Russland gekommen, um dauerhaft in Afrika zu bleiben. Die frühere Söldnergruppe Wagner unterstützt heute als sogenanntes Afrika-Korps die Militärjuntas in mehreren Staaten Afrikas. Die Hintergründe dazu waren das von Karin Bentsch. Vollständiger Rückzug aus Afghanistan und Westafrika, weniger Soldaten für den Irak. Die Bundeswehr hat zuletzt den Umfang ihrer Auslandsmissionen deutlich reduziert. Die Verteidigung Europas steht wieder im Zentrum ihres Auftrags. Und doch gibt es eine ferne Weltregion, wo deutsche Soldaten in Zukunft mehr Präsenz zeigen sollen. Der Indopazifik ist gemeint. In ihren Indopazifik-Leitlinien hat die Bundesregierung 2020 betont, dass der freie und sichere Zugang zu den Seewegen in der Region von großer Bedeutung sei. Ein erheblicher Teil des deutschen Außenhandels wird über den Indopazifik transportiert. Das gilt auch für die Straße von Taiwan, die zwei deutsche Kriegsschiffe im September durchquert haben. Verteidigungsminister Boris Pistorius.
Das Signal ist ein ganz einfaches, was wir immer vertreten haben oder ich immer vertreten habe. Internationale Gewässer sind internationale Gewässer. Es ist der kürzeste Weg. Es ist angesichts der Wetterlage der sicherste Weg und es sind internationale Gewässer, also fahren wir durch.
Trotz chinesischer Proteste zeigt die deutsche Marine Präsenz in der Straße von Taiwan. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius war das. Südostasien-Korrespondentin Jennifer Johnston hat die Besatzung mehrere Tage bei ihrem Einsatz im Indopazifik begleitet.
Reise, Reise, aufstehen.
Es ist 6.30 Uhr. Der Weckruf hallt durch Lautsprecher in die Kammern aufstehen. Der Schiffsbesatzung.
Reise, Reise, aufstehen.
Marius und Jason sind schon wach. Während der 26-jährige Pilot Marius gleich in den Marinehubschrauber steigt, steht der 29-jährige Jason oben auf der Brücke, gibt Marius im Cockpit Anweisungen.
Hier an Bord bin ich der Decksoffizier, das heißt, in Vertretung des Kommandantens erteile ich die Start- und Landeerlaubnis.
Mit dem Fernglas schaut Jason durch die Panoramafenster von der Brücke der Fregatte Baden-Württemberg. Weit entfernt entdeckt er ein U-Boot der Singapurer Marine. Gleich geht es auf U-Boot-Jagd.
Indem wir das U-Boot auf einen gewissen Abstand haben und das U-Boot dann gewisse Antennen rausfährt, die wir dann optisch erkennen können.
Damit werden junge Soldaten ausgebildet, die sogenannten Ausgucks.
Damit sie wissen, okay, welches Rohr ist wann draußen und wie sieht welches Rohr überhaupt auch aus.
Fünf Männer und Frauen stehen mit Ferngläsern an der Reling.
Haben wir das U-Boot gerade optisch?
Das U-Boot hat eingedreht.
Die Aufgabe von Pilot Marius und seinen Kollegen ist, das U-Boot aus der Luft zu orten.
Ja, also es gibt durchaus Missionen, vor denen man angespannt ist. Was man nicht haben darf, ist Angst. Also sobald man Angst hat, sollte man den Flug nicht antreten.
Start und Landung auf dem fahrenden Schiff sind die heikelsten Momente für ihn. Dieser Flug ist entspannt, Routine. In der Ferne taucht ein Containerschiff auf.
Ein Schleppverband? Das ist natürlich schwierig. Wir rufen hier auf Kanal 16, sagen, wir führen hier gerade U-Boot-Operation durch und mit seinem aktuellen Kurs würde er uns quasi erheblich stören, ob er eventuell seinen Kurs nach Osten öffnen kann.
Nach kurzem Funkkontakt ändert der Frachter seine Richtung. Die Übung kann weitergehen. Freie See braucht die Fregatte auch, wenn die Soldaten auf hoher See Schießen üben.
Von Kommandanten, Feuererlaubnis.
Von Kommandant, Feuererlaubnis.
Ein Ruck geht durchs Schiff. Der vordere Turm hat geschossen.
Halt.
Aufschläge optisch.
Das Geschoss schlägt mehrere Kilometer entfernt auf dem Wasser auf.
Meldung, Anlauf ist beendet, Sicherheit ist vorhanden.
Die deutsche Fregatte soll im Indopazifik Präsenz zeigen. Besonders im südchinesischen Meer nehmen die Spannungen zu. China beansprucht fast das gesamte Gebiet für sich. Auch Gewässer, die laut dem UN-Seerechtsübereinkommen zu den Philippinen, Vietnam oder Malaysia gehören. Die Fahrt des deutschen Marineverbands durch südchinesische Meer sei daher auch ein Zeichen an die Anrainerstaaten, sagt Stefanie Finke, die die Mission an Bord als Rechtsberaterin begleitet.
Die daraus natürlich auch bestärkt werden und China merkt, okay, so einfach ist es nicht. Das wäre eigentlich dann die Quintessenz.
Der Grund für den Konflikt im südchinesischen Meer sei vor allem ein Kampf um Ressourcen, um Öl, Gas, Fischbestände.
Weil die Fische schwimmen ja nicht nur durchs Küstenmeer und das Öl und das Gas im Meeresboden liegt auch nicht nur im Küstengewässer. Deswegen hat man beschlossen, okay, jeder Küstenstaat bekommt eine Zone und da darf er bestimmte Sachen machen. Ausbeuten der Ressourcen. Also im Kern ist es das Ausbeuten der Ressourcen.
Dazu kommt der Konflikt um Taiwan, das von China als eigenes Territorium betrachtet wird. Gerade erst hat China um die Insel Taiwan herum umfangreiche Militärübungen durchgeführt. Das Verteidigungsministerium war in erhöhter Alarmbereitschaft. Admiral Axel Schulz, der den Verband führt.
Insofern leisten wir hier schon als Kriegsschiff, als deutscher Verband einen wichtigen Beitrag im Sinne der Verteidigungs- und Militärdiplomatie.
Für Deutschland ist es wichtig, dass es in der Region friedlich bleibt. Denn durch den Indopazifik laufen wichtige Handelswege. Könnten Schiffe hier nicht mehr langfahren, hätte das enorme Auswirkungen auf Lieferketten, die Verfügbarkeit von Produkten und am Ende auf Deutschlands Wohlstand. Daher haben sie auch bewusst Übungen im südchinesischen Meer durchgeführt, mit Schnellbooten und Hubschraubern. Ein Zeichen, dass Deutschland große Teile des südchinesischen Meeres als internationales Gewässer ansieht, nicht als Chinas Territorium.
Zur Lage, die Fregatte Baden-Württemberg hat heute um 7.37 Uhr erneut den Äquator passiert. Vorhaben des heutigen Tages?
Die Besatzung übt nicht nur für den Kriegsfall, sondern auch Rettungsmanöver.
Was wir jetzt machen, ist ein Mann über Bord. Sie müssen sich vorstellen, jederzeit kann es natürlich passieren, dass wir im Seebetrieb, zum Beispiel bei hohen Wellen, bei schlechten Windverhältnissen, dass jemand bei irgendwelchen Arbeiten an Oberdeck außenbords geht.
Aus einer riesigen Klappe in der rechten Bordwand schwenkt ein Schnellboot heraus. An einem Kran wird es langsam ins Wasser gelassen. Unten aufgesetzt rast es los, zur Rettung des über Bord Gegangenen. Kapitän Sascha Huth zeigt aufs Wasser.
Der Rettungsschwimmer geht gleich auch ins Wasser und fischt den Mann, den man jetzt, sag ich mal, an unserer Steuerbordseite ungefähr 50 bis 70 Meter Abstand hat.
In diesem Fall eine lebensgroße Puppe. Es war die bisher längste und weiteste Reise der Fregatte Baden-Württemberg. Das modernste Kriegsschiff, das die Marine derzeit hat. Die Besatzung wechselt über die lange Zeit. Brückenwachoffizier Jason und Pilot Marius steigen in Singapur aus.
Ich muss sagen, jetzt nach 4 Monaten Seefahrt ist das wirklich ein sehr gutes Gefühl. Wir sind alle quasi durch, die Luft ist raus. Wir haben alle viel gearbeitet, wenig Schlaf gehabt, viel Vorbereitung. Dementsprechend freue ich mich jetzt auf den letzten Hafen, freue mich noch ein bisschen auf den Hafenaufenthalt.
Ja, mittlerweile überwiegt einfach die Vorfreude auf zu Hause. Das ist jetzt gerade das, woran ich denke.
Im kommenden Jahr geht es für die beiden wieder los, raus auf die hohe See. Vielleicht auch nochmal in den Indopazifik. Deutschland will hier auch in Zukunft Präsenz zeigen.
Der Indopazifik hat sich zu einem der wichtigsten Handelsräume der Welt entwickelt. Deutschland hat ein starkes Interesse an der Offenheit dieser Handelswege und drückt das mittlerweile auch mit einer militärischen Präsenz aus. Eine Reportage war das von Jennifer Johnston.
Thank you.
Er ist eine Lebensader für Millionen Menschen und Wirtschaftsmotor für eine ganze Weltregion. Der mehr als 4000 Kilometer lange Mekong ist der drittlängste Fluss Asiens und gilt als einer der fischreichsten der Welt. Doch China versucht, seine Kontrolle über den Strom auszubauen, hat in den vergangenen Jahrzehnten mehr als 10 große Staudämme am Oberlauf errichtet. Dämme, die der Energieerzeugung und Wasserkontrolle dienen, aber bei den Anrainern flussabwärts für Misstrauen sorgen. Die haben zum Teil ähnliche Projekte und klagen bereits heute über die Folgen. Saisonale Überschwemmungen oder Trockenperioden haben zugenommen. Christiane Justus über den Wandel des Mekong und die Folgen.
Es ist ein sonniger Morgen mitten in der Regenzeit. Der laotische Fischer Pachak sitzt vorne auf seinem schmalen Holzkahn und schaut auf das Wasser. Dass der Fluss sich verändert hat, spüre er deutlich. An manchen Tagen steige der Mekong nun plötzlich an, erzählt er, und das sehr schnell. So sei das früher nicht gewesen. Da habe es nur viel Wasser in der Regenzeit und wenig in der Trockenzeit gegeben. Als er sein feines Netz aus dem Wasser zieht, kein Fisch. Auch das war früher anders, erzählt er. Ich mache mir schon große Sorgen, dass die Pegel noch unregelmäßiger werden, wenn auch dieser Staudamm erstmal fertig ist. Die Fische können nicht mehr in Ruhe laichen bei diesem ständigen Auf und Ab. Der Mekong verdankt seine typisch braune Färbung den Sedimenten. Mineralien, die ihn fruchtbar machen. 4000 Kilometer ist er lang, entspringt in China und fließt bis in sein Delta in Vietnam. Aber diese Lebensader, die mit ihrem Wasser Millionen Menschen ernährt, gerät zunehmend aus der Balance. Ein Grund dafür liegt ein paar Kilometer flussaufwärts von hier. Eine Megabaustelle. Hier entsteht ein neues Prestigeobjekt von Laos Regierung. Der Staudamm in Luang Prabang. Das Wasserkraftwerk soll das größte im Land werden und Strom für Thailand erzeugen. Laos verfolgt einen ambitionierten Plan. Bis 2030 sollen rund 100 solcher Dämme in Betrieb sein. Erneuerbare Energie für die ganze Region liefern. Aber es fehlt dem Land an Geld. Schon längst finanziert China mit und betreibt auch einige Dämme. Auch Laos Nachbarländer investieren und kaufen den erzeugten Strom. Die Politikwissenschaftlerin Hoang Thi Ha analysiert seit Jahren die Entwicklung am Mekong. Neben der Energiegewinnung, die für alle Länder in der Region interessant sei, verfolge China noch ganz andere Interessen. Chinas strategisches Ziel ist es, die Länder am Mekong alle in den chinesischen Einflussbereich zu integrieren, wirtschaftlich aber auch strategisch, um so Chinas Macht vom Norden bis in die südlichen Mekong-Länder auszuweiten. Das Entwicklungsland Laos steht vor einem Dilemma. Einerseits möchte es vom Mekong profitieren, andererseits macht genau das Probleme. Der autokratische Einparteienstaat pflegt gute Beziehungen mit China. Der mächtige Nachbar im Norden finanziert auch andere Projekte im Land. Im vergangenen Jahr ist der Schnellzug eingeweiht worden. Von der chinesischen Grenze rast er bis in die laotische Hauptstadt Vientiane. Zu große Abhängigkeit oder die Gefahr einer Schuldenfalle durch die ausländischen Investoren sehen sie im Energieministerium nicht. Wir treffen den stellvertretenden Energieminister Chantabun Sukhalun in seinem Büro. Wir brauchen ja das Geld, erklärt er. Und wenn wir solche Projekte bauen, brauchen wir Material, Expertise. Das kommt dann hier aus der Region. Aber es profitiert eben nicht nur Laos. Ich glaube, ausländische Investoren profitieren sogar mehr als die Bevölkerung von Laos. Aber im Land ist von Aufschwung nichts zu spüren. Wir treffen Menschen, die Angst haben vor den Megaprojekten und die sich wünschten, dass die Regierung mehr in Gesundheit und Bildung investiere. Aber offen Kritik äußert keiner, den wir treffen. Alle geben an, zufrieden zu sein mit dem Kurs der Regierung. Bauer Gohan musste für den Damm in Luang Prabang sein Haus verlassen. Das ganze Dorf wurde abgerissen, alle zwangsumgesiedelt. Da, wo früher Häuser, ein Tempel, eine Schule standen, liegt nur noch etwas Schutt. Er zeigt uns, wie hoch das Wasser hier durch den Damm gestaut werden wird. Alles hier wird dann geflutet sein. Bis zum Bananenbaum wird der Fluss gestaut und hier ist dann alles überschwemmt. Der Fluss da unten, der geht dann bis hier. Der Vater von zwei Kindern hat eine Entschädigung erhalten, in Höhe von umgerechnet 8000 Euro und ein kleines Stück Land. Er sei nicht unglücklich damit, aber schließlich habe er auch gar keine Wahl gehabt. Nur auf das Grundstück passe jetzt nicht mehr drauf als ein Haus, sagt er. Kein Platz für sein Gemüse, das er früher hier angebaut hat. Kritik an den Staudammprojekten äußert Paidetes von der Organisation International Rivers. Sie fordert ein Umdenken am Mekong, um den Fluss mit seinem Artenreichtum und die vielen Menschen an seinem Ufer zu schützen. Wasserkraftwerke führten zu großer Ungerechtigkeit, sagt sie. Diejenigen, die an den riesigen Wasserkraftwerken am Mekong Gewinn machen, sind Investoren, Unternehmen, Banken. Aber es ist nicht nachhaltig, denn bezahlen müssen diejenigen, die am Ufer des Mekong leben. In Laos fließt der Mekong durch grün bewachsene Berge und Felsen. Noch ist er ein mächtiger Fluss und viele möchten davon noch mehr profitieren. Nicht weit weg von der Baustelle in Luang Prabang wird schon das nächste Staudammprojekt am Mekong geplant.
Der Wandel des Mekong und die Folgen für Laos. Sie hörten einen Beitrag von Christiane Justus. Frieden mit der Natur ist das offizielle Motto der Weltnaturkonferenz, die kommende Woche in Kolumbien beginnt. Kolumbien verfügt heute über den größten Naturschutzpark der Welt. Ein Ökosystem, das das Klima reguliert, Wasser speichert und sich durch eine große Biodiversität auszeichnet. Aber auch in Kolumbien bedrohen illegale Abholzung und Landwirtschaft den Regenwald. Zwar ist die FARC-Guerilla nach dem Friedensschluss nicht mehr in den Wäldern aktiv, aber dafür bewaffnete Splittergruppen und Drogenkartelle. Wer in Kolumbien für Umweltschutz kämpft, lebt gefährlich. In keinem Land der Welt werden so viele Umweltschützer getötet wie in Kolumbien. Südamerika-Korrespondentin Anne Herberg hat Naturschützer bei ihrer Arbeit begleitet.
Klein wie ein Moskito wirkt die Propellermaschine über diesem unermesslichen wilden Grün. Unter uns erstreckt sich ein Teppich aus Baumkronen und Schattierungen, durch den sich nur ab und an Flüsse schlängeln, wie Anacondas. Dann tauchen am Horizont die Tepuyes auf, die uralten, mythischen Tafelberge, die sich schroff aus dem dichten, feuchten Dschungel erheben. Bewegend nicht, der Chiribiquete-Nationalpark wird auch als das Herz des Amazonas bezeichnet, weil hier mit der Orinoco-Savanne, den Anden, dem Bergland von Guyana und dem Amazonas 4 unterschiedliche Ökosysteme aufeinandertreffen. Diese große biologische Vielfalt hier in Kolumbien ist einzigartig. Esperanza Leal und ihr Team arbeiten daran, dass es auch so bleibt. Sie gehören zur Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, kurz ZGF. Die deutsche Naturschutzorganisation unterstützt Kolumbien dabei, den Chiribiquete zu schützen. Mit einer Fläche ähnlich wie der Hollands ist er der größte Tropennationalpark der Welt. Er reguliert das Klima, speichert Wasser und ist Lebensraum nicht nur für bedrohte Jaguare und Ameisenbären, sondern auch für noch unkontaktierte indigene Völker. Doch dann, je näher wir den Rändern kommen, tauchen die ersten Lichtungen im Dickicht auf. Deutlich sind die Schneisen zu erkennen. Das ist eine illegale Straße dort, inmitten eines indigenen Reservats. Wir sehen das typische Fischgrätenmuster, das heißt, an beiden Seiten wurden bereits Schneisen in den Wald geschlagen. Dort sehen wir Coca-Plantagen und da drüben Rinderweiden. Rund 190 Kilometer illegale Straßen existieren heute im Schutzgebiet. Das ergab das Monitoring per Überflug- und Satellitenüberwachung der Zoologischen Gesellschaft. Allein in diesem Jahr wurden 600 Hektar neue Flächen abgeholzt und rundherum noch viel mehr. Doch wenn das bekannt ist, warum tut der Staat nichts dagegen, wollen wir wissen. Weil er hier keine Kontrolle hat, sagt Ricardo Erazo, ebenfalls von der ZGF. Hier haben bewaffnete Gruppen das Sagen. In erster Linie sind das Splittergruppen der ehemaligen FARC-Guerilla, aber auch andere Gruppen. Sie forcieren die Erschließung von neuem Land für Kokaanbau, Viehzucht, um dann Schutzgeld zu erpressen. Die staatliche Nationalparkbehörde, mit der wir zusammenarbeiten, wird von ihnen bedroht. Sie hat hier, sowie in einem Großteil des Amazonasgebietes, keinen Zutritt. Der politische Wille zum Erhalt des Parkes ist da. Es gibt Finanzierung. Doch die Umsetzung ist komplex. Denn Umweltschutz ist in Kolumbien lebensgefährlich. In keinem Land werden so viele Naturschützer ermordet. 79 waren es allein 2023. Trotz des Friedensvertrages, den Kolumbiens Regierung 2016 mit der größten Guerilla-Gruppe des Landes, den FARC, geschlossen hat, geht die Gewalt im Land weiter. Neue Gruppen haben die Kontrolle übernommen, kämpfen um Territorien, Drogenrouten, soziale Kontrolle. Und nicht nur die Zivilbevölkerung gerät zwischen die Fronten, sondern auch Kolumbiens einzigartige Naturschätze wie der Amazonas. Sagt auch der Umweltschützer Felipe Henao, den wir später in der regionalen Hauptstadt San José del Guaviare treffen. Diese illegalen Gruppen üben über die illegale Abholzung auch Druck auf die Regierung in den Verhandlungen aus und nehmen so Einfluss darauf, ob die Regierung ihren internationalen Verpflichtungen nachkommt. Dahinter stecken mächtige Interessen und Mafias. Umso mehr in einem Jahr, in dem hier die COP16, die Biodiversitätskonferenz, stattfindet. Der Regenwald, der Amazonas, ist auch ein Opfer des Konflikts. Felipe weiß, wovon er spricht. Er kommt selbst aus einer Familie ehemaliger Coca-Bauern und Rinderhirten. Heute hat seine Familie 600 Hektar ehemaliges Weideland wieder aufgeforstet. Dazu gründete Felipe die Gruppe Wächter des Chiribiquete.
Somos Guardianes del Chiribiquete!
Insgesamt 600 Kinder und Jugendliche im ganzen Departement Guaviare nehmen teil. Sie pflanzen Bäume, leisten Aufklärungsarbeit, geben Umwelterziehung an Schulen. Felipe ist außerdem im Netz aktiv. Als investigativ arbeitender Influencer klagt er Missstände, Landraub, illegale Machenschaften an. Trotz aller Kritik blickt er mit Hoffnung auf die COP16. Frieden mit der Natur ist das offizielle Motto. Das wird die COP der Zivilgesellschaft. Wir sind unglaublich viele, die sich einsetzen. Was wir brauchen, ist mehr internationale Unterstützung dabei, dass die Gesetze und Abmachungen, die es in Kolumbien gibt, auch eingehalten und umgesetzt werden. Dann steigt er, gemeinsam mit seinen zwei Bodyguards, in ein gepanzertes Auto, zieht sich eine schusssichere Weste über. 2018 wurde der heute 29-Jährige entführt. Seitdem erhält er immer wieder Drohungen. Aus seiner Heimatstadt, Calamar, musste er fliehen, lebt jetzt mit permanentem Personenschutz. Es ist ein hoher Preis, den Naturschützer in Kolumbien zahlen.
Lebensgefahr, Naturschutz, Anne Herberg über die schwierige Lage von Umweltschützern im Gastgeberland der Weltnaturkonferenz 2024. Mikrofon dieser Sendung war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.